Mobilfunktalk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk, auch als Podcast.
Es gibt sowohl bei den großen Städten sehr viele, die recht gut aufgestellt sind. Es gibt aber auch ganz kleine Kommunen, also 2000, 3000 Einwohner, die wirklich weit sind, was Digitalisierung angeht.
Ja, und der das berichtet, muss es wissen. Das ist nämlich Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und unser heutiges Thema hat er eigentlich auch schon formuliert, nämlich Digitalisierung. Die ist ja nun längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität für uns alle. Und das gilt eben auch für Städte und Gemeinden in Deutschland. Dort verspricht die Digitalisierung nicht nur effizientere Verwaltungsabläufe und Kosteneinsparungen, sondern auch Vorteile für Bürgerinnen und Bürger, Handwerk und Unternehmen durch Online-Dienstleistungen und besseren Service. Doch auf dem Weg zur smarten Kommune gibt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern, von der Finanzierung über den Fachkräftemangel, über die IT-Sicherheit bis hin zum Ausbau der Netzinfrastruktur. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören Mobilfunk Talk, den Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Und heute wollen wir mal genauer schauen, wie es so steht mit der digitalen Transformation in den Kommunen. Wie schon angekündigt, liefert uns die Antworten Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie Beigeordneter mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Hallo, Herr Handschuh.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Ja, gehen wir doch gleich mal mitten ins Thema. Wie würden Sie denn den aktuellen Stand der Digitalisierung in deutschen Städten und Gemeinden bewerten? Wo gibt es da Fortschritte und wo vielleicht auch noch Nachholbedarf?
Ja, bewerten ist immer ein bisschen schwierig. Man ist ja geneigt, Schulnoten zu geben. Und da will ich zunächst mal beginnen mit den Schulnoten, denen sich über 1000 Kommunen in unserer letzten Umfrage, dem Zukunftsradar Digitale Kommune, gegeben haben. Und die haben sich ein ausreichend gegeben. Und wenn man an seine Schulzeit früher zurückdenkt, ist ausreichend in der Selbstbewertung immer so, naja, ich bin irgendwie so gerade durchgekommen mit dem berühmten einen oder vielleicht auch anderthalb blauen Augen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist natürlich schwierig, bei über 10.000 Städten und Gemeinden in Deutschland zu sagen, so ist der Stand absolut. Es gibt einige, die sind sehr gut aufgestellt, aber es gibt einen großen Teil, wo wir schon attestieren müssen, dass die einen gewissen Nachholbedarf haben und das eigentlich auch wissen. Und ich glaube, das kommt auch in dieser Umfrage raus. Insgesamt ist, glaube ich, das viel zitierte Bashing gegenüber der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ein wenig überzogen. Es ist immer leicht zu sagen, guckt euch Amazon an, die machen das einfach so. Am Ende ist Amazon eigentlich ein oder zwei Prozesse. Ich bestelle etwas, ich bezahle etwas, ich versende etwas. Verwaltung hat weit über 1000 verschiedene einzelne Prozesse, die auch noch sehr unterschiedlich sind. Und deswegen haben wir ein dickes Brett zu bohren. Es ist aber noch eine Menge zu tun. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Gibt es da prinzipiell Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten oder kann man diese Grenze so eigentlich gar nicht ziehen?
Also was den Stand der Digitalisierung angeht, gibt es die eigentlich nicht. Es gibt sowohl bei den großen Städten sehr viele, die recht gut aufgestellt sind. Es gibt aber auch ganz kleine Kommunen, also 2000, 3000 Einwohner, die wirklich weit sind, was Digitalisierung angeht. Grundsätzlich kann man sagen, große Städte haben natürlich den Vorteil, sie haben in der Regel mehr Personal, sie haben größere Abteilungen, sie haben auch mehr Ressourcen in der Regel. Umgekehrt sind die Entscheidungswege relativ lang. Das heißt, sie müssen viele Akteure einbinden, bis sie dann wirklich im Ergebnis zu einem wirklich in die Umsetzung kommen, dass sie was vorzuzeigen haben. In kleinen Kommunen geht es häufig so ein bisschen hands-on, wie man neudeutsch sagt. Und wenn da der Wille da ist, gerade bei Bürgermeisterin oder Bürgermeister, wir setzen jetzt was um, sind die Geschwindigkeiten höher. Vielfach ist es auch so, und ich glaube, das muss man auch sagen, dass natürlich die Notwendigkeit, zum Beispiel so etwas wie Terminvergabe im Bürgeramt zu digitalisieren oder zumindest online verfügbar zu machen, in einer recht kleinen Kommune gar nicht so groß ist wie in einer großen Stadt wie Köln oder Berlin. Denn da gehen sie aufs Amt, ins Rathaus und in der Regel ist da auch sofort ein Termin verfügbar. Das heißt, die Notwendigkeit ist nicht so erkennbar wie in den großen Städten, so etwas zu tun. Das heißt aber nicht, dass kleine Kommunen zwangsläufig schlechter aufgestellt sind bei der Digitalisierung.
Und welche Rolle spielt jetzt der Deutsche Städte- und Gemeindebund bei dieser digitalen Transformation? Wie können Sie die Städte und Kommunen unterstützen?
Naja, wir haben ja eigentlich zwei Funktionen. Wir bündeln zum einen die Interessen, die Rückmeldungen, die Problemlagen auch aus den Kommunen und artikulieren die gegenüber der Bundespolitik, jetzt seit einigen Monaten gegenüber dem neuen Ministerium für Digitalis und Staatsmodernisierung, und versuchen da deutlich zu machen, wo müssen wir denn nachsteuern auf Bundesebene, auf Länderebene, damit Digitalisierung auch wirklich gelingt. Und das ist häufig auch ein gewisser Lernprozess, der bei den Bundespolitikern einsetzt, dass man Digitalisierung nur schwer per Verordnung oder Gesetz sozusagen vorschreiben kann, sondern dass es häufig viel Aufwand, viel Veränderungsmanagement in den Kommunen selbst bedarf, um solche Prozesse dann nachhaltig besser aufzustellen. Und andersrum informieren wir natürlich. Wir bemühen uns, die vielen, vielen Aktivitäten, die auf Bundesebene sind, die auf europäischer Ebene kommen, im Digitalbereich für die Kommunen aufzubereiten, sie zu informieren, sie zu sensibilisieren, wo muss ich jetzt etwas dringend tun tatsächlich, und eben zu sagen, naja, blendet dies oder jenes vielleicht einmal aus, da gibt es noch etwas Zeit, da warten wir etwas zu, weil einfach noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung wird sich so eine politische Diskussion weiterentwickeln. Aber gerade, da werden wir ja vielleicht später noch drauf kommen, in dem Thema Cybersicherheit versuchen wir natürlich sehr stark zu sensibilisieren und deutlich zu machen, liebe Städte und Gemeinden, ihr müsst da dringend etwas tun, denn auch ihr werdet Ziel von Angriffen werden.
Gibt es denn in dem Zusammenhang Strategien, Standards, an denen sich die Kommunen generell orientieren können? Oder muss man eigentlich schon jeweils Rücksicht auf die vorhandenen Prozesse und die Situation vor Ort nehmen?
Naja, ich glaube, dass wir uns schon auch tatsächlich mehr Standards, also bleiben wir mal bei der eigentlichen Digitalisierung, also digitalen Verwaltung. Der Bund hat seit dem Onlinezugangsgesetz 2.0, wie das immer genannt wird, seit letztem Sommer ja die Möglichkeit, per Verordnung Standards festzusetzen, die dann auch bindend sind. Und da geht es dann um solche Dinge wie Datenaustauschformate, offene Schnittstellen etc., die es einfach möglich machen, dass ein Austausch von Kommune A zu Kommune B, zum Land, zum Bund etc. auch wirklich standardisiert möglich wird. Und da wünschen wir uns schon, dass der Bund da mehr von Gebrauch macht, einfach damit sichergestellt ist, dass wir diese viel zitierte durchgehend digitale Verwaltung auch erreichen können. Natürlich müssen wir Rücksicht drauf nehmen, was ist denn vor Ort vorhanden. Wir fangen ja nirgendwo auf der grünen Wiese an, aber ich glaube, es macht schon Sinn, einen klaren Rahmen vorzugeben, eine Rahmenarchitektur vorzugeben, unter der sich dann Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Sektor in Deutschland vollziehen sollte. Da haben wir vielleicht in den letzten Jahren sehr häufig viel zu viel Rücksicht genommen darauf, was schon da ist und haben dann sozusagen Umleitungen gebaut, mühsame Datendrehscheiben etabliert etc. Also eine klare Rahmensetzung, unter der sich dann Digitalisierung vollziehen kann, ist schon wünschenswert.
Jetzt haben Sie ja gerade auch die Rolle des Bundes schon angesprochen. Wie gut ist denn die Zusammenarbeit auf diesen verschiedenen Ebenen organisiert zwischen Bund, Ländern, Kommunen? Gibt es da Synergien? Und wenn ja, werden die auch wirklich gut genutzt?
Naja, Digitalisierung ist ein Politikfeld, wo wir etwas haben, was wir relativ selten haben, nämlich dass die Kommunen tatsächlich mit am Tisch sitzen, nämlich im IT-Planungsrat, zwar nur als beratende Mitglieder, aber immerhin. Meines Wissens gibt es das nur noch in einer einzigen weiteren Fachministerkonferenz, nämlich der Umweltministerkonferenz. Ansonsten sind die Kommunen nicht unmittelbar beteiligt und das ist schon ein Fortschritt, weil man deutlich machen kann, schon im Prozess und in der Entstehung von Verordnungen, Beschlüssen etc. guckt mal darauf, was das für die Kommunen bedeutet. Also das ist etwas, was vergleichsweise gut funktioniert. Umgekehrt ist es natürlich so, dass gerade die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, wie es eigentlich immer ist, natürlich auch von Diskussionen darüber geprägt ist, welche Kompetenzen bekommt der Bund, welche bleiben bei den Ländern, und wir schon auch eine gewisse Neigung zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, dass einige Länder schon auch so ein bisschen ihre Sonderlocke haben wollen und dann auch sagen, naja, wir kriegen das bei uns im Land vor Ort schon ganz gut umgesetzt. Und die eigentliche Schwierigkeit vollzieht sich dann häufig zwischen den Kommunen und den einzelnen Bundesländern, wenn es um die Frage geht, wer bezahlt denn zum Beispiel solche Dinge? Denn Digitalisierung ist auf lange Sicht sicherlich ein Instrument, was dazu beitragen kann, Kosten zu sparen. Kurz- und mittelfristig kostet es aber erst einmal Geld.
Weil Sie die Kosten gerade ansprechen, es gibt ja eine ganze Reihe von Förderprogrammen rund um das Thema Digitalisierung. Wie bewerten Sie diese Förderlandschaft? Reichen die aus, die Programme, um flächendeckend Fortschritte zu erzielen?
Also ich glaube, da muss man tatsächlich in diesen Bereich der Förderung ein bisschen genauer reinschauen und ein bisschen differenzieren. Also welches Förderprogramm funktioniert wie und für welches Thema und für welchen Bereich sind die Förderprogramme zugeschnitten? Wenn man sich zum Beispiel das Thema Smart Cities oder Smart Regions anschaut, also die auf Datenbasis intelligent vernetzte Kommune der Zukunft, dann haben wir viele verschiedene Ressorts, die in verschiedenen Förderprogrammen da Gelder ausgereicht haben in den letzten Legislaturperioden. Wir müssen aber feststellen, dass wir viel Leuchtturmförderung betreiben und häufig das Geld eigentlich nicht in der Fläche ankommt oder die Effekte in der Fläche nicht so erzielt werden, wie wir uns das wünschen. Das heißt, da wäre es sicherlich klüger, ein beispielsweise Kompetenzzentrum zu etablieren, wo dann eben niedrigschwellige Erstberatung erfolgt, wo Kommunen konkrete Fragen stellen können, wie setze ich A oder B um, wie gehe ich da vor, was ist schlau oder was ist nicht schlau. Das ist sicherlich verbesserungsfähig. Wenn man sich den Bereich der digitalen Verwaltung, also den sozusagen Kernbereich von Digitalisierung angeht, da gibt es gar nicht so viel Förderung, sondern da wird häufig so ein bisschen über Ausreichen von Finanzmitteln von Bund auf die Länder, auf dann die Kommunen gearbeitet. Das wäre immer wünschenswert gewesen, dass wir da einen größeren Teil der Gelder bekommen. Und wenn man sich dann so ein Thema wie Breitband- und Mobilfunkförderung anschaut, da hat sich, glaube ich, die Situation in den letzten Jahren schon ganz gut dargestellt, dass wir auch von Bundesseite sehen, da werden durchaus hohe Summen zur Verfügung gestellt, die auch notwendig sind, um Lücken zu schließen, sowohl im Glasfaserbereich als auch im Mobilfunkbereich. Und da war die Kritik dann natürlich eher, es ist vielleicht zu kompliziert im Verfahren, um an die Gelder zu kommen, und schafft wirklich jede Kommune das auch abzurufen. Also was wir uns für Förderung wünschen, ist mehr Wirkung in der Fläche, weniger Leuchttürme und weniger Bürokratie. Da geht es dann gar nicht mal nur um die Menge an Geld, die zur Verfügung steht, sondern um die Bedingungen, unter denen es sozusagen genutzt und werden kann und seine Wirkung entfalten kann.
Jetzt sind wir ja das Informationszentrum Mobilfunk. Deshalb interessiert uns natürlich ganz besonders, wie Sie so den Ausbau der digitalen Infrastruktur, also sowohl Mobilfunk als auch Glasfaser, einschätzen. Gerade in seiner Bedeutung für die Digitalisierung in Kommunen und Städten.
Also auch da kann ich, glaube ich, wieder abstellen auf den Zukunftsradar Digitale Kommune, den wir seit 6 Jahren, 7 Jahren jährlich erheben. Nicht repräsentativ, aber immerhin mit über 1000 Kommunen in Deutschland eine sehr hohe Rückmeldezahl. Da war das Thema zu Beginn eigentlich auf Platz 1 der größten Handlungsbedarfe. Das heißt, so im Jahr 2018 war da wirklich große Not, gerade was den Breitbandausbau anging. Mittlerweile ist es nach hinten gerückt in der Reihe der größten Handlungsnotwendigkeiten, überholt worden von dem Thema Personal, von dem Thema finanzielle Ausstattung. Ich glaube, wir sind da schon vorangekommen, was aber nicht heißt, dass es gerade in den ländlichen Regionen immer noch Lücken in der Mobilfunkversorgung gibt, und das sollte im Jahr 2025 eigentlich nicht mehr der Fall sein. Und was auch nicht bedeutet, dass wir jetzt natürlich schauen müssen, wie gelingt dann wirklich der flächendeckende Rollout von Glasfaser. Und insofern ist so ein Informationszentrum, wie es das für Mobilfunk beispielsweise gibt, was ganz, ganz wichtig ist, weil eben häufig gerade in den kleineren Kommunen die Kolleginnen und Kollegen vor der Frage stellen, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? An wen wende ich mich denn? Weil einfach die Kompetenzen bei kleinen Verwaltungen naturgemäß nicht vorhanden sind. Und so eine Anlaufstelle ist viel wert. Und das würden wir uns tatsächlich für, ich sag mal, das gesamte Thema Digitalisierung oder auch das Thema Smart City, Smart Regions, ich sprach es vorhin an, auch wünschen, dass es das gibt.
Das hört man natürlich immer gerne. Ich nutze die Gelegenheit mal zur Eigenwerbung. Es gibt ja noch eine spezielle Landingpage, die kommunalinfo-mobilfunk.de heißt. Die ist speziell dafür gedacht, dass sich Vertreter von Kommunen und Städten eben über die rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Grundlagen informieren können. Jetzt haben Sie ja gerade oder etwas früher im Gespräch schon mal das Thema Cybersecurity angesprochen. Wie gut sind denn die kommunalen Verwaltungen in dieser Hinsicht aufgestellt? Ja, gerade auch, wenn es um die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen geht.
Also ich glaube, auch da ist es ein durchaus heterogenes Bild. Also das muss man sagen. Wir haben auch da Zahlen erhoben im vergangenen Jahr. Und das eigentlich Erschreckende war, dass nach Aussage der teilnehmenden Kommunen jede vierte Kommune in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren Angriff einer Cyberattacke geworden ist. Von den größeren Städten sogar jede zweite. Das heißt also, in irgendeiner Form versucht wurde, sie zu attackieren. Und das ist nicht nur die Mail mit dem Erbe in Afrika, wo man auf einen Link klicken soll, sondern das waren schon ernsthafte und ernstzunehmende Attacken, die da stattgefunden haben. Der Stand der Vorbereitung ist, glaube ich, flächendeckend betrachtet nicht so, wie er sein sollte. Wenn wir abfragen, wie viele Kommunen erfüllen zum Beispiel die Anforderungen des BSI-Grundschutzes, dann ist es ungefähr jede vierte, jede fünfte. Wie viele haben die berühmten Wege in die Basisabsicherung, also wirklich grundlegende Voraussetzungen gemacht, dann sind wir immer noch nicht bei nicht viel mehr als jeder zweiten Kommune in Deutschland. Und da ist richtig was zu tun. Das hat auch seine Ursache darin, dass vielfach das Know-how tatsächlich fehlt, dass auch die personellen Kapazitäten nicht vorhanden sind und dass das Thema Cybersicherheit, glaube ich, erst in den letzten 4, 5 Jahren durch die Vorfälle, die wir zum Teil erlebt haben, Stichwort Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der, glaube ich, immer noch nach 4 Jahren daran arbeitet, wirklich wieder komplett arbeitsfähig zu sein, oder andere Cyberattacken auf Kommunen mit zum Teil schwerwiegenden Auswirkungen. Erst seitdem ist das so ein bisschen in der Wahrnehmungsagenda nach oben gerückt in den Kommunen. Man hat gesehen, okay, wir müssen da was tun, das kann uns ja auch passieren. Es gilt aber in dem Bereich Cybersicherheit leider Gottes so ein bisschen der Grundsatz, den wir auch aus anderen Bereichen kennen. Christian Drosten hat das mal mit Blick auf Pandemieprävention gesagt, there's no glory in prevention. Das heißt, solange ich mich gut vorbereite und es passiert nichts, wird mir niemand dafür auf die Schulter klopfen. Vielleicht werden sogar Gelder, die ich verausgabe, hinterfragt. Und erst wenn dann wirklich ein Schadensfall, ein Angriffsfall eintritt, dann fragt man hinterher, na, wieso haben wir denn uns nicht besser vorbereitet? Das macht es ein bisschen schwierig tatsächlich. Und ich glaube, da liegt noch ein weiter Weg vor uns als Kommunen. Zu dem Thema Cloud-Infrastruktur, ja, also auch da setzt sich langsam, glaube ich, die Erkenntnis durch, dass Daten, wenn ich sie in die Cloud gebe, im Zweifel nicht weniger, sondern eher mehr an Sicherheit haben, als wenn ich sie in einem Server, der bei mir im Rathaus oder irgendwo in einem Serverraum steht, vorhalte. Aber dieses Thema Cloud-Migration und auch Cloud-Fähigkeit von Fachverfahren beispielsweise und von digitaler Verwaltung, auch da ist noch ein Weg zu gehen. Als Deutscher Städte- und Gemeindebund sehen wir die Potenziale auch gerade im Bereich der Cybersicherheit eben durch eine konsequente Nutzung der Cloud-Infrastruktur. Aber wir müssen feststellen, dass das auch noch nicht überall so angekommen ist, wie man sich das wünschen könnte.
angesichts dessen, was in den letzten Monaten in der Weltpolitik so passiert ist, ist ja in der öffentlichen Diskussion auch das Thema digitale Souveränität sehr präsent. Welche Rolle spielen denn solche Überlegungen, gegebenenfalls auch die Absicht von amerikanischen Anbietern zu Open-Source-Projekten und dergleichen zu wechseln, in der Praxis, soweit sie Ihnen bekannt ist?
Ja, das ist ein weites Feld. Ich glaube tatsächlich, seit ein neuer Präsident im Weißen Haus eingezogen ist, werden Überlegungen angestellt mit Blick auf die digitale Souveränität, die Frage, wo liegen denn Daten, wie verfügbar sind Systeme, wie unabhängig oder autark kann ich werden als Staat, als staatliche Ebene. Die spielen eine viel größere Rolle, als wir das vor 2 Jahren noch erwartet hätten, wo sich das alles so in ein bisschen gesicherteres Fahrwasser zu bewegen schien. Natürlich ist es dringend notwendig, Abhängigkeiten von US-amerikanischen, aber auch, sage ich mal, außereuropäischen Konzernen, so gut es geht, zu reduzieren oder zumindest Alternativen zu etablieren, um eben nicht in diese viel zitierten Lock-in-Fallen zu geraten und eben auch nicht abhängig davon zu werden, was passiert denn da politisch tatsächlich in anderen Staaten und wie sehr sind wir dem ausgeliefert. Dennoch glaube ich, man muss schon schauen, dass man den Abwägungsprozess tatsächlich auch sauber macht. Also es muss gelingen, für öffentliche Verwaltung stets, sage ich mal, den State-of-the-Art-Standard an Software und Digitallösungen zu nutzen, ohne gleichzeitig sich in Abhängigkeiten zu begeben, in Login-Fallen zu geraten etc. Und da sehen wir 2 Wege. Das eine ist natürlich der Aufbau von Alternativen, idealerweise auf Open-Source-Basis, natürlich innerhalb des DSGVO-Geltungsraums, ganz wichtig. Und zum anderen aber auch die klare Definition von Rahmenbedingungen und Regeln, unter denen Konzerne wie die Hyperscaler aus den USA in Deutschland ihre Geschäftsmodelle anbieten dürfen. Dazu zählt dieses ganze Thema souveräne Cloud, dass man wirklich sagt, natürlich wollen wir Microsoft Azure, eine Google Cloud oder ein AWS weiter nutzen, aber bitte unter den Rahmenbedingungen, die wir in Europa hier vorgeben. Und das Interessante ist, dass die Kooperationsbereitschaft bei diesen Unternehmen ja durchaus ausgeprägt ist. Also wir erleben ja souveräne Cloud-Angebote auch von den Hyperscalern. Das hätten wir vor einigen Jahren und Jahrzehnten nicht erwartet. Und das ist positiv, das muss man, glaube ich, auch so sagen, weil wir bei allen Anstrengungen es nicht erleben werden, dass wir den Rückstand, den wir unzweifelhaft technologisch haben, innerhalb von wenigen Jahren werden aufholen können. Wir müssen also eine Doppelstrategie fahren. Zum einen sehr konsequent daran arbeiten, Alternativen aufzubauen, souveräne Cloud-Angebote, sichere Cloud-Angebote, gerade für den öffentlichen Sektor und die sensiblen Sektoren bereitzustellen. Umgekehrt aber auch in enger Kooperation mit diesen Unternehmen sagen, das sind unsere Spielregeln und wir würden uns freuen, wenn ihr unter den Bedingungen mit uns gemeinsam hier auch Angebote unterbreitet. Und da bin ich offen gestanden ganz zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.
Ich habe jetzt selbst in meinen Fragen immer sehr stark auf die Umsetzung abgestellt. Vielleicht gucken wir nochmal auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, der Handwerksbetriebe. Was erwarten die denn eigentlich in puncto Digitalisierung von ihren Kommunen, in denen sie leben und arbeiten?
Nee, ich glaube, das macht es ja so schwierig. Die erwarten den gleichen Service, die gleiche Servicequalität, die sie aus anderen Bereichen digitale Angebote auch kennen. Also Same-Day-Delivery, vielleicht sogar Same-Hour-Delivery. Und ich habe es zu Beginn gesagt, man muss natürlich auch schauen, was liegen für Sicherheitsanforderungen zugrunde in der öffentlichen Verwaltung gegenüber einem Startup, das vielleicht seinen Firmensitz irgendwo außerhalb von Europa hat. Also die Vergleichbarkeit ist immer ein bisschen schwierig und wird ganz schnell auch ein bisschen ungerecht für die öffentliche Verwaltung. Aber sie erwarten natürlich, dass sie nicht mehr permanent für kleine Dinge physisch in die Rathäuser, in die Bürgerämter gehen müssen, um beispielsweise eine Sonderparkverbotszone, wenn ich einen Malerbetrieb habe und muss irgendwo meinen Wagen vor die Tür stellen und ein Gerüst aufbauen, dann muss ich ja diese Parkverbotszonen beantragen. Das möchte ich dann schon auch sozusagen online machen können und dann auch die entsprechenden Genehmigungen online bekommen. Also gerade so das Handwerk, die kleine mittelständische Wirtschaft, die erwartet schon eine funktionsfähige, durchgehend digitale Verwaltung. Und da sind wir auch in der Pflicht, weil es sonst wirklich ein Standortnachteil wird. Und von Standortvorteil durch Digitalisierung will ich gar nicht reden. Wir müssen, glaube ich, einen Standortnachteil vermeiden und dieser Erwartungshaltung gerecht werden. Aber, ich sage es nochmal, auch ein Erwartungsmanagement betreiben, weil Verwaltungshandeln sich immer transparent, nachvollziehbar und rechtssicher vollziehen muss und ich keine Chance habe, einen Bauantrag 0.9 zu bescheiden und man mir hinterher sagt, ach naja, nee, jetzt musste ich aber nochmal nacharbeiten, ich musste ein Update machen, musste ein Patch machen oder ähnliches, sondern in dem Moment, wo ich einen Bescheid von einer Behörde bekomme, möchte ich mich als Bürger oder auch als Unternehmen ja auch darauf verlassen können, dass eben rechtssicher ist. Und da gehört zur Ehrlichkeit auch zu sagen, dass wir vielleicht nie ganz so schnell sein werden wie Amazon oder andere. Aber wir können zumindest uns in der Geschwindigkeit und in der Servicequalität annähern. Und das ist das Ziel, was wir auch verfolgen.
Das hat ja dann auch wieder sehr viel mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun, insbesondere mit dem Vergaberecht, aber auch Datenschutz und natürlich technischen Aspekten. Sind Sie da insgesamt mit dem Rahmen, mit dem vorhandenen zufrieden oder braucht es noch Anpassungen, auch mit der Zielsetzung, digitale Innovationen ein Stück weit zu erleichtern?
Also da braucht es mit Sicherheit Anpassungen. Es braucht sowohl Anpassungen bei dem Thema Beschaffung und Vergabe. Fangen wir mal damit an, da wünschen wir uns deutlich höhere Möglichkeiten zu Direktaufträgen. Also es gibt ja Bundesländer, die das schon hochgesetzt haben auf bis zu 100.000 Euro, damit ich eben auch mal eine Lösung von einem Start-up irgendwie beauftragen kann, der, keine Ahnung, das Belegungsmanagement meiner Sporthallen sehr, sehr smart irgendwie abbildet und da nicht einen aufwendigen Vergabeprozess starten muss. Also gleichzeitig wünschen wir uns Angebote, die es den kleinen und mittleren Kommunen leichter machen zu erkennen. Ist das denn jetzt etwas, was ich sozusagen reinen Herzens, guten Gewissens beschaffen kann, weil es datenschutzkonform ist, weil es Basisanforderungen der Cybersicherheit erfüllt, weil es vielleicht auch Login-Effekte durch offene Schnittstellen vermeidet? Da gibt es den Vorschlag dieses Marktplatzes der Zukunft, der im IT-Planungsrat auch diskutiert wird, wo wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass es so ein Basischeck gibt, also wo drei grüne Haken, datenschutzkonform, Cybersicherheitsbasisanforderungen und offene Architektur, damit ich als Kommune weiß, also wenn ich das beschaffe, bin ich zumindest in den drei Punkten schon mal auf der sicheren Seite. Auch das würde die Prozesse beschleunigen. Ja, und dann das Thema Datenschutz. Also das ist natürlich immer so ein Thema, wo es sehr leicht ist zu sagen, ja, der Datenschutz macht ist Innovationsbremse, macht uns das Leben schwer etc. Ich glaube, der Datenschutz und auch die Datenschutzgrundverordnung kann ein echter Wettbewerbsvorteil sein, weil wir schon auch verantwortungsvoll mit Daten, gerade personenbezogenen Daten, aber beispielsweise auch Gesundheitsdaten etc. umgehen. Wir müssen ein bisschen hinschauen, wie legen wir denn die DSGVO aus im Vergleich zu mehr als 20 anderen europäischen Staaten? Warum ist das in Deutschland vielleicht ein Ticken restriktiver oder komplizierter? Das fängt mit ganz kleinen Dingen an. Also warum brauchen wir einen Bundesbeauftragten für Datenschutz und dann tatsächlich 17 Landesdatenschutzbeauftragte? Nicht nur 16 für 16 Bundesländer, sondern Bayern leistet sich gleich 2, also deswegen 17. Und warum kann es nicht einen Mechanismus geben, dass wenn einer von diesen insgesamt 18 Datenschutzbeauftragten dann sagt, das ist datenschutzkonform, was hier eingesetzt wird, dass die anderen 17 dann mitgehen? Warum muss jeder und jede wiederum erneut prüfen? Also das macht Prozesse langwierig, es macht sie kompliziert und es führt auch zu relativ absurden Dingen, dass ich zum Beispiel in einem Bundesland eine Lösung von Microsoft beispielsweise nutzen darf. Und wenn ich über die Brücke und den Fluss gehe und auf der anderen Seite der Stadt, das ist ein anderes Bundesland, darf ich es nicht. Und wenn ich dann Schüler habe, die in dem einen Teil der Stadt zur Schule gehen, in dem anderen wohnen, dann dürfen die ihre Hausaufgaben mit Microsoft Teams machen, aber in der Schule dürfen sie sich nutzen oder umgekehrt. Also da würden wir uns schon mehr Einheitlichkeit und vor allem so ein Prinzip einer prüft für alle wünschen, das würde die Prozesse einfach auch beschleunigen und weniger kompliziert machen.
Gönnen wir uns zum Abschluss noch mal ein bisschen Utopie. Wenn wir mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen, wie sieht dann im Optimalfall im Hinblick auf Digitalisierung die Realität in den Kommunen aus? Und was muss die Politik heute unternehmen, um das dann auch möglich zu machen?
Also 10 bis 15 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit, wenn wir über Digitalisierung reden. Also vor ungefähr 15, 16, 17 Jahren gab es noch keine Smartphones. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil sich Innovationsgeschwindigkeit auch stetig erhöht. Die Wunschvorstellung wäre tatsächlich, dass wir durchgehend digitale Verwaltungsprozesse haben, dass das Papier aus den Rathäusern und den Bürgerämtern verschwunden ist, dass wir einen Paradigmenwechsel erleben, weg von der Antragsverwaltung hin zur antragslosen Verwaltung. Also warum muss beispielsweise, wenn Eltern ein Kind bekommen, warum müssen sie dann einen Elterngeldantrag stellen? Denn sie sind ja Eltern, sie haben den Anspruch. Es wäre ja auch denkbar, dass man sagt, hey, ihr habt ein Kind bekommen, euch steht Elterngeld zu und wir haben das mal errechnet in der Höhe XY und vielleicht fragt man noch, wollt ihr es haben oder wollt ihr es nicht haben? Aber viel mehr sollte dann nicht mehr notwendig sein. Also dieser Weg weg von der antragsbasierten Verwaltung hin zur antragslosen Verwaltung, durchgehend digital, sicherlich auch ein wenig anders in den Zuständigkeiten strukturiert, weil einfach durch Digitalisierung sich der notwendige Ortsbezug auch auflösen kann. Also ich kann tatsächlich im sprichwörtlichen Flensburg auch eine Leistung für Oberammergau erbringen. Das heißt, es wird dann auch arbeitsteilige Erledigung von Aufgaben möglich werden. Das ist so ein bisschen das Wunschszenario, welche Rolle KI dann spielen wird, ob wir wie auch immer kommunizieren, ob es holographische Dinge gibt, ob der Bürgeramtsmitarbeiter mit Hologrammen bei mir ins Wohnzimmer kommt, das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, wir sind gut beraten, auf die nächsten 3 bis 5 Jahre zu gucken. Und da wünschen wir uns von der Politik tatsächlich klare Vorgaben, was Standards und Architektur angeht, eine klare finanzielle und organisatorische Unterstützung für gerade die kleineren Kommunen und ein Bekenntnis sowohl zur durchgehend digitalen Verwaltung und, wie es im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben ist, zu dem Digital-Only-Prinzip, damit wir endlich diese Doppelstrukturen in den Verwaltungen, ich führe die Papierakte und muss den Prozess gleichzeitig aber auch digital pflegen, damit wir die loswerden und damit auch wirklich Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen schaffen und den Service für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen deutlich erhöhen. Also die kleinen Schritte, 3 bis 5 Jahre vielleicht vor dem großen Schritt mit dem Hologramm im Wohnzimmer.
Also ich sehe schon, auch mit etwas kürzerem Zeithorizont muss die Politik noch ein paar Dinge sortieren, damit es dann auch mit dem Avatar aus dem Bürgeramt im Wohnzimmer klappt. Herr Handschuh, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und das war auch schon die 24. Folge unseres Podcasts Mobilfunktalk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Wenn Sie auch in Zukunft keine Folge verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, sage vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.